Ich bin der Stefan und Vater einer vierjährigen Tochter, die heißt Toni.
Ich bin der Florian und der Vater einer vierjährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Grüß Gott, Jen.
Servus, Florian. Grüß dich.
Hallo, Stefan.
Hörst du mich?
Ich höre dich.
Schön. Ich höre dich auch, obwohl du da auf unserem Esstisch auf dem Handy liegst. Ja, wo bist du denn?
Ich bin neu da im Entschuldigung, ich bin im Freibad Verstinaz. Das es ja schon lange gibt, nur es ist halt in Neudau. So 5 Kilometer Verstinaz weg, circa.
Aber ja,
das Schwimmbad meiner Kindheit und da sitze ich jetzt bei meiner Freundin. Ich meine, es ist ja wirklich ein klares, überschaubares Zwergerl-Schwimmbad, sage ich einmal. Ich meine, kennst das du? Warst du jemals da?
Nein, ich bin mal vorbeigefahren. Das ist ja dann, Neudau ist ja auf der steirischen Seite. Da musst du über den Hügel rüber und dann ist man Stinaz, oder?
Nein, das geht sich ja nicht ganz so aus, aber ja. Aber du warst du nie in Kalabasch oder so, diese legendären Ausgehplatzerl?
War ich auch nie, nein, leider.
Du warst nie?
War nein, ich nie, ich bin auch noch vorbeigefahren da. Ich war meistens daheim. So.
Jetzt ist es extra in der Steiermark und du hast das auch nicht hingeschafft. Das, ich meine, es ist ja sicher umgerechnet 25 Kilometer weg von dir daheim.
Genau.
Oder vielleicht 24.
Und Fürstenfeld hat so ein großes Freibad, da bin ich nirgends anders hingefahren eigentlich. Ja,
ja und da wird halt immer daheim bleiben. Ich kenne mich aus. Nein, ich meine, das Fürstenfelder Schwimmbad ist ja wirklich, also ich glaube so, das Gegenstück zu hier ist alles sehr minimalistisch und klein gehalten und beichtet, darum ist es halt dann schon mit nicht der 3-Meter-Turm, sondern der 10-Meter-Sprungturm und nicht ein kleines Kinderplanschbecken, sondern ein betonierter See.
Du, was treibst du? Mit Frau und Kind bist du jetzt im Freibad und ja, tust arbeiten ja, nebenbei, oder was?
Bitte?
Tust arbeiten nebenbei.
Nein, wir haben ja diesen Workshop in der Modeschule gehabt und das war 5 Stunden Vormittagsprogramm von 8 bis 12.30 Uhr. Und nachdem wir für heute Nachmittag Unwetter angesagt sind, haben die Katrin gesagt, jetzt fahren wir noch ganz schnell ins Schwimmbad und da sind wir jetzt halt auch. Also da hatte ich halt begrenzt Mitspracherecht, du, was für ein Kind, die vielleicht zum Regnen anfangen oder vielleicht kommt der Hagel. Also, wir fahren jetzt aus und dann sind wir gefahren.
Schön. Na, beneide ich euch. Ich finde ja, also ich bin da in Wien, da im 15. Bezirk und ich war letzte Woche mit der Toni in Fürstenfeld ein paar Tage und da waren wir auch im Freibad und ich finde, wenn der Sommer so heiß wird, ist ja am Land, in diesen Freibädern und in den Gärten am gemütlichsten. Finde ich viel gemütlicher als da jetzt in der Stadt. Also ich würde noch dort bleiben, eine Zeit lang, wenn du kannst.
Ja, ich meine, es soll ja ein bisschen abkühlen jetzt, also es soll der Regen kommen heute, aber das ist halt auch immer nur so eine Hoffnung bei den Temperaturen, die wir gerade haben. Aber ja, also ich habe ja letzte Woche für meine Buchhaltung Stadtflucht begangen und habe heute die Stadt verlassen, weil es einfach die fast 40 Grad in der Stadt angesagt waren in Wien. Und wir waren dann in Oberösterreich, weil eigentlich hätte ich nicht mitfahren sollen, sondern ich wäre zu Hause geblieben, also nicht bei den Großeltern, sondern halt eben in der Stadt geblieben. Und das dort ist ein ausgebauter, sagen wir mal, ein Keller, der halt die 23 Grad hält. Also das ist dann schon was anderes wie in der Wohnung bei 33 Grad oder so.
Boah, schön. Das klingt gut, 23 Grad.
Das klingt gut, ja, das klingt gut. Ja.
Du, heute machen wir mal, haben wir gedacht, über was reden wir? Letztes Mal haben wir über Fußball geredet, was man von Fußball über die Kindererziehung lernen kann. Und da, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema heute kommen, möchte ich da kurz anknüpfen, weil ich gestern in der Nacht bin ich mal aufgestanden, weil ich nicht schlafen konnte, weil es doch so heiß war. Und dann habe ich mal kurz auf Instagram geschaut, ja, wie man das halt so macht. Und weißt du, was ich da gesehen habe?
Na.
Du als alter Reel-Experte, habe ich ein Reel gesehen vom ZDF, vom deutschen Fernsehen. Ja? Nämlich das ZDF hat eine Doku rausgebracht über den Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Joshua Kimmich heißt er. Ja? Und wie du ja als Fußballleser mitgekriegt hast, vielleicht die Deutschen sind ja ausgeschieden jetzt vor ein paar Tagen.
Yep.
Ja. Und in der Doku ist er einkaufen mit seiner Frau. Und, und gemeinsam haben die 4 Kinder, glaube ich. Und er macht das ein bisschen so auf lustig und so. Sie gehen so einkaufen durch die Gänge und sagt, er kann ja nie allein einkaufen gehen, weil für die Familie, er weiß gar nicht, was er einkaufen soll, was die Kinder und die Familie brauchen. Er muss dann eh seine Frau 5-mal anrufen, wie sie das gemeint hat, was sie aufgeschrieben hat. Und er kennt sie dann eigentlich nur aus, wenn er im Süßigkeitenabteil ist und Haribo kauft. Und so hat er das Ding mit dieser Doku erzählt. Und haben sie natürlich wahnsinnig viel drüber aufgeregt. Der Klassiker, der Mann, der die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Titel schießen soll, ist aber nicht in der Lage, offensichtlich für seine Kinder und seine Familie Essen einzukaufen und im Supermarkt sie zurechtzufinden. Was sagst denn du dazu? Hast du sowas schon mal erlebt?
Ich finde es immer total arg. Immer dieses Deutschland-Bashing, das ist immer das Erste, weil ich glaube, immer wenn Deutschland rausfliegt, warum mag der keiner? Das würde mich immer als Erster interessieren. Also ich weiß nicht, was ich dazu so einem Profifußballmenschen in der Liga sagen soll. Ich meine, es gibt Abstriche und dass der nicht mit den Kindern dann halt weiß, was für Schulkreise das haben und so. Das ist, sag ich mal, ein sehr gut Versorger im Haus. Ich meine, das ist wirklich ein hakliges Thema, also was ich da dazu sage. Mir würde das, was sagst denn du dazu? Du meinst, der soll sich schauen, wenn er seine Kinder nicht, also, oder wolltest du die Schlussfolgerung, wenn einer die Kinder nicht schafft, dann kann er das Nationalteam auch nicht schaffen, weil das der Meinung bin ich nämlich nicht, dass das miteinander irgendwas zu tun hat. Sondern dass halt so Profisport halt echt seinen Preis hat. Und ich glaube, der Preis ist mit dem, glaube ich, ziemlich gut illustriert. Also Erfolg hast du halt oft, dass du deine Kinder halt nichts hast. Also ich glaube jetzt auch in der Zwischenzeit, dass es Frauen genauso betrifft. Also nicht nur Männer, die halt eben gut Geld heimbringen und Frauen, Kind sind zu Hause. Aber ich glaube auch, dass die umgekehrten Fälle auch schon immer häufiger werden. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was du hin wolltest.
Nein, ich habe nur über die WM geredet. Und ich habe gedacht, das ist so, wie du vorhin sagst, es hat wahrscheinlich insofern was miteinander zu tun, so wenn in erster Linie Männer, Väter dann erfolgreich sind, in dem Fall den erfolgreichsten Titel in ihrer Branche, nämlich Weltmeister werden, geht es offensichtlich nur, oder das heißt, geht es offensichtlich nur, aber was dahinter steckt ist, irgendjemand kümmert sich dann ums Essen für die Kinder und diese ganzen Geschichten und das kriegt man dann in dem Fall ja nicht immer so mit, wenn dann der WM-Pokal in die Höhe gestemmt wird. Was es im Hintergrund dann braucht, dass jemand überhaupt so erfolgreich sein kann, nämlich sich um die Familie zu kümmern. Und wir haben ja schon einmal mit einem Fußballer geredet, kann ich allen empfehlen, unsere Folge mit dem österreichischen ehemaligen Nationalspieler Max Wöber, wo er schon ein bisschen drüber redet, auch, wie er versucht, das unter den Hut zu kriegen und dass das nicht so leicht ist, aber natürlich für den Fußball irgendwie bist du halt ständig unterwegs und ständig mit Arbeit beschäftigt sozusagen, ja.
Weißt du, was aus dem guten Herrn geworden ist, weil du gesagt hast, Ex, ich habe ihn auf der Liste auch nirgends gesehen, weil ich hätte es ja gelesen, den Kader, aber ich habe ihn auch nirgends gesehen, also das dürfte weiterhin ein bisschen verletzt und nicht aktiv.
Ja, er ist leider nicht mehr wirklich fit geworden, wie er hofft nach unserem Gespräch, aber dann, um das abzuschließen mit dem Fußballer-Thema, ich finde das schon nach wie vor spannend, weil WM halt gerade sozusagen, da hat er auch drüber geredet, was denkt sich die FIFA, wenn wir da 3-4 Wochen weg sind und unsere Familien, wer kümmert, wer soll da dann irgendwie das Ganze im Laufen halten? Kann ich empfehlen, das nachzuhören, weil wenn man diese Spiele anschaut, ist das, was machen die Familien, was machen dann wie läuft das alles ab, kommt ehrlich nie vor. Deshalb habe ich das jetzt nochmal eingebracht, ja, als Real, die du ja immer ganz gern schaust,
die ganzen Geschichten. Aber meine Frage finde ich trotzdem nicht beantwortet. Mich interessiert deine Meinung, woher kommt dieses Deutschland-Bashing? Warum ist das immer so alles, es ist ja nicht nur so, dass der kleine deutsch sprechende Bruder Österreichs irgendwie gegen Deutschland zirkt. Das ist ja, kommt mir vor, die ganze Welt freut sich, wenn Deutschland verliert. Und mich würde es halt echt interessieren, sind sie so unsympathisch oder da weiß ich wirklich zu wenig.
Ich könnte da jetzt ja sozusagen meine Frau zu Rate ziehen, die ja aus Deutschland ist und Deutsche ist. Und meine Tochter ist ja auch halb Deutsche, hat ja einen deutschen und einen österreichischen Pass. Und ich glaube, natürlich liegt es an einem österreichischen Minderwertigkeitskomplex, wie so oft, ja,
weil es freut sich ja die ganze Welt über das
ja, Scheitern. Ich glaube, weil sonst immer in Deutschland alles so funktioniert, wie es immer heißt, muss man sich vorstellen, die haben jetzt ein Elfmeterschießen verloren. Ja? So sind sie ausgeschieden gegen Paraguay. Das erste Mal, dass Deutschland in der Geschichte der Weltmeisterschaft ein Elfmeterschießen verloren hat. Ja? Ich glaube, deshalb waren die Leute immer so ein bisschen angefressen, weil die Deutschen immer weiterkommen sind im Normalfall oder dann doch gewonnen haben. Oder wie hat da gibt es einen englischen Fußballspieler, einen bekannten, einen Gary Lineker. Der war so in den 90ern, der hat gesagt, Fußball ist irgendwie ein Spiel zwischen zwei Mannschaften und am Ende gewinnen die Deutschen. Ja, so. Ich glaube, daher kommt es ein bisschen, ja, das mit dem, dass sie, aber immer die Österreich ist ja da wirklich ein Phänomen. Wenn ich da dann auf Instagram lese, wenn die rausschicken, ich bin für Österreich und für alle Mannschaften, die Deutschland schlagen. Ja, so.
Ja, und für alle Mannschaften, die Deutschland schlagen. Ja, aber vielleicht ist es auch nur die Österreich-Bubble, in der das so halt. Also ich habe immer, aber dass es auch vielleicht nur bei uns so klingt, wie wenn alle anderen auch gegen die Deutschen wären. Und vielleicht ist es wirklich nur der Minderwertigkeitskomplex der Österreicher. Und ja, aber wie auch immer, ich glaube, das Thema hacken wir da jetzt einmal ab. Ich meine, ich könnte jetzt auch noch endlos weiter tun, jetzt nicht beim Deutschland-Thema, sondern bei diesen WM, EM-Dings. Ja, ich meine, ich kann nur sagen, dass ich das Österreich-Spiel wieder mal versäumt habe und auch bewusst versäumt hat, weil es zu einer Zeit war, wo man denkt, aber ich bin ja Frühaufsteher und ich bin in Bad Neukirchen in einer Kelleretage gesessen, also die ebenerdig hinten rausgeht und die Fenster um 4, 5 in der Früh aufgerissen und setze mich an meine Buchhaltung, wo ich dann quasi die Kurve zu unserem eigentlichen Thema schaffen möchte. Und ich habe jedes Tor in der Ortschaft, das da bei dem Spiel, das gleichzeitig gelaufen ist, gehört, weil anscheinend am Fußballplatz, der ein paar hundert Meter unterhalb in einem Tälchen liegt, habe ich einfach jedes Tor mitschreiend gehört von der Dorfbevölkerung. Also ich war dabei.
Du bist immer dabei offensichtlich. Schaust dann nie spüren und bist immer dabei.
Ja, also, und es war lustig, was du einfach jedes Tor einfach akustisch mitzubekommen, ohne und gleichzeitig an seiner Jahresbuchhaltung für 2025 zu sitzen.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort, weil du gesagt hast, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, deine Jahresbuchhaltung. Und was man vielleicht den Konnex zum Fußball dann abschließen, zumindest haben diese Fußballspieler bei der WM genug Kohle, dass sie für ihre Kinder ausreichend vorsorgen können und nicht selber die Buchhaltung machen müssen, so wie wir, und uns genau überlegen, wie schaut es aus mit unserem Geld und wie können wir für unsere Töchter eine finanzielle Zukunft irgendwie sichern, dass sie später irgendwas davon haben, wenn wir ja nicht so wahnsinnig viel Geld haben wie irgendwelche WM-Kicker.
Stefan, seien wir uns ehrlich, wie viel haben wir auf sowas geachtet, bevor wir ein Kind gehabt haben?
Ja, also wenn der Null, die Null am Konto war, gab es eigentlich nicht viel mehr, mit dem ich mich sonst beschäftigen hätte müssen. Ne?
Ja.
Bei dir ging es wahrscheinlich nicht anders.
Ja, es war halt so, was kostet, also auf die Art und Weise, was kostet die Welt und Sport für wen? Ja. Ohne Frau und ohne Kind war es, ja, die Sparbüchse war das Leben und das war halt immer voll und leer, das volle Leben und das Konto, mit dem sie alles ausgeht, sagen wir so. Also ich glaube, so große Minusmenschen sind wir, glaube ich, auch nicht, aber halt schon, ja.
Aber wie hat das dann bei dir angefangen? Also unsere Töchter sind jetzt ungefähr gleich alt, so um die 5. Bei mir tatsächlich, ja, eigentlich mit der Geburt dann, okay, wie machen wir das, dass wir da für sie was aufbauen, dass sie später zumindest ja, was hat, mit dem sie gewisse Dinge möglich machen kann, im überschaubaren Rahmen eh, aber doch haben wir dann schon angefangen mit der Geburt, so, um uns mal anzuschauen, mit dem ich mich vorher nie beschäftigt habe, ja, irgendwelche Fonds oder irgendein Investment oder halt so einen kleinen Rahmen. War das bei dir dann auch so mit der Geburt?
Nicht ganz so, aber ich habe gemerkt, dass so Leute wie du das alle, ich meine, natürlich haben wir zum Nachdenken angefangen, aber die Katrin hat sich da auch noch selbstständig gemacht und es geht dann ja oft im Leben als Selbstständiger oft um Investments in die eigene Person. Aber natürlich habe ich dann mitgekriegt, über dich speziell, dass da eben nicht nur das Sportbuch beim Opa oder die Goldmünze zur Taufe oder was auch immer, was das nicht nur so, sondern dass man da halt wirklich so Strategien zum Entwickeln anfängt. Und das ist eigentlich, finde ich, ein total spezielles Thema. Also ich habe das Wort ETFs das erste Mal zuerst auf Instagram gehört, also eben, weil ich mich versucht habe, wieder mit eben so Investments, also eben das Sparbuch als Katastrophe. Und dann habe ich das Wort ETFs das erste Mal gehört und habe halt alles nur im Digitalen und da fühlt man sich dann wohl. Und dann plötzlich, als ich mit dir darüber rede, bist du die erste Person, die sagt, ja, da sind wir schon dabei und das machen und das tun wir. Und wir sind da jetzt auch dran, in die Richtung jetzt dann mehr strategisch und schlau zu sein. Also ich meine, das ist das Schlagwort der Gold oder ETFs oder bei Aktien, ich meine, das ist mir ja eigentlich, sage ich mir jetzt einmal, als studierter Künstler relativ ahnungslos und es ist halt schwierig, sich da mal schlau zu machen. Wo hast denn du die ersten Infos zu dem Ganzen her?
Du, einerseits von der Anja, weil die sich schon immer ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, jetzt, wenn man mal ein bisschen was hat, ja, was kann man damit machen? Also so ETF, Aktien oder irgendein Fonds oder Lebensversicherung, was auch immer. Ja. Und ich meine, mein Bruder ist auch jemand, der so aus der Wirtschaftsbranche kommt, bei dem das immer wieder mal Thema war, und mit dem habe ich mal drüber geredet. Und als ich mir dann echt die Frage gestellt habe, gut, jetzt wie machen wir das jetzt mit der Toni, habe ich mir das mal genauer angeschaut. Also das erste Mal so wirklich die Sachen beschäftigt. Und unser Zugang war dann ja, also was wollen wir oder was können wir da überhaupt machen und was wollen wir, was für die Toni dann dadurch später möglich wird. Ja.
Das ist so der Klassiker. Kann man eine Wohnung kaufen für sein Kind? Die Frage hat sich schnell beantwortet. Das geht in der Welt einfach nicht mehr so aus, wie es einmal war.
Genau.
Und dann überlegt man halt den Rahmen, der jetzt dann so ausschaut, wie?
Also wir haben uns dann gedacht, okay, wir kriegen die Familienbeihilfe. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel das sind. 250, 300 Euro. Davon stecken wir 100 Euro in einen Art Fonds, ja, für die Toni. Also mit Geburt haben wir den Fonds und hochgerechnet, wenn sie dann 18 wird und Zugriff darauf hat, hat sie eine gewisse Summe. Das sind dann, kannst du ungefähr ausrechnen, bei 100 Euro im Monat, keine Ahnung, 40.000, 50.000.
Was für ein Fonds ist das? Das ist jetzt kein ETF.
Das ist jetzt kein ETF, das ist so ein Nachhaltigkeitsfonds. Ja.
Genau. Ah, okay, das ist wieder etwas, was ich von dir bis jetzt noch nicht gehört habe. Gell? Ja.
Genau, also schon so ein Nachhaltigkeitsfonds, wo du halt davon ausgehst.
So das ist ein modernes Sparbuch, um das jetzt, sage ich mal, runterzureißen auf Sprach, auf Normalsterbliche.
Aber ich sitze da gerade mit Anja auch im gleichen Zimmer. Dann, sie sagt irgendwie, ich habe irgendwas verwechselt. Dann komm mal bitte kurz her und klär mich auf, was ich da jetzt wieder falsch gemacht habe.
Es ist wie beim Schleifpapier, ich muss immer die Anja fragen.
Naja, Fonds sind ja wie ein Topf, wo ganz viele Wertpapiere drin sind. Und man sagt ja immer, möglichst weit gestreut, diverse Branchen, diverse Länder und so weiter, dass das relativ stabil ist.
Aber das sind die ETFs dann, oder?
Ja, aber zum Beispiel gibt es ja dann, Fonds werden halt... Da gibt es dann eben mehrere Töpfe. Also du kannst das Üblichste, was man sagt, ist, wenn man gar keine Ahnung hat, quasi setz einfach auf das Weltwirtschaftswachstum und dann hast du jährlich halt irgendwelche 3-4% im Schnitt und das wird schon gehen. Na anyway, also es gibt da so Töpfe und es gibt halt mittlerweile auch, weil es die Nachfrage da ist, diese Fonds werden gemanagt, ja, da werden immer wieder Sachen ausgetauscht, die schauen sich an, wie performt es, wie ist da die Aussicht und so weiter. Da verdienen auch die Leute eben viel Geld damit, das zu managen. Du kaufst quasi diesen Topf als Produkt und wird für dich gemanagt. Und dann gibt es so Nachhaltigkeitskriterien und dieser Fonds, den wir ausgewählt haben, erfüllt es halt, ist aber auch ein bisschen Augenauswischerei. Also natürlich ist da auch, wie nachhaltig ist Microsoft oder Apple oder ich weiß es nicht was.
Ja, aber das ist ein kleiner Einwurf, den ich jetzt habe. Also eben diese Frage, ich nenne es mal diese ethische Frage bei Investment, ist ja auch immer total hakelig.
Ja,
also die Katrin hat sich auch informiert und bei ihr kam gleich, sage ich jetzt mal, der Endgegner von wow, nämlich wenn du schlau investierst in die Rüstung. Also mir ist alles stecken geblieben, also in den militärischen Eck, und immer gedacht, boah, das kannst du ja echt nicht machen. Und dann überlegst alles andere, was die Microsoft oder egal, was du aufzählst, Gold. Also wo ist denn besser?
Jein, also ich meine, das haben wir oder ich damals schon gesagt, mir ist wichtig, dass gewisse Dinge nicht dabei sind, wie zum Beispiel Rüstungsindustrie. Das kannst du aber auch sonst überall sagen, was du quasi K.O.-Kriterien, was möchtest du auf keinen Fall drin haben.
Energie, Erdöl, also halt,
also wenn du sagst, okay, das sind für mich echt große Dreckschleudern, das will ich nicht, dann kann man das auch rausnehmen. Aber zum einen geben diese großen Player natürlich eine gewisse Sicherheit, ja. Und zum anderen, dieses Nachhaltigkeitsthema ist ein kompliziertes Thema, weil das heißt nicht, dass in dem Topf nur Bio-Unternehmen drin sind, ja, die keinen CO2-Abdruck haben, sondern, weiß ich nicht, ich glaube, das würde es ein bisschen zu weit führen.
Blutdiamanten aus Afrika oder so.
Ja.
Das ist ein übertriebenes Beispiel. Ich komme jetzt mit den übertriebenen Beispielen.
Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder.
Anja, noch letzte Frage. Ja. 100 Euro haben wir da monatlich drinnen, gell?
Wir sind gestartet mit 100 Euro und das ist ja dann immer inflationsangepasst.
So haben wir dann angefangen. Mit dem Hintergedanke, wenn die Tone dann 18 ist und darauf zugreifen kann, hat sie dementsprechend, wie das performt, sagen wir mal 4, 5, 6%, hat sie vielleicht 50.000 Euro. Und wir haben ja nicht die finanziellen Mittel, zum Beispiel ihr für so, keine Ahnung, ein Auto später so einfach zu kaufen oder wenn sie mal ein Auslandssemester machen würde oder so, ja, aus der einfach mal locker 20.000 Euro erflüssig zu haben. Ja. Und dafür ist das sozusagen so, wenn sie dann später mal entscheiden würde, ich will mal ein Auto kaufen oder ich will ein Auslandssemester machen oder, Frage, jetzt würde mich interessieren, wie du das siehst, haben wir darüber diskutiert, wenn sie sagt, super, danke, liebe Eltern, dass ihr 50.000 Euro für mich angespart habt. Ich habe jetzt heute Geburtstag und morgen überweise das ganze Geld an Fridays for Future oder so. Ja? Wie wir damit umgehen würden, wenn sie das so macht? Ja, wir sagen wieder, bitte, kann vorher oder überlegt ihr das nochmal oder würde man das so akzeptieren? Sind wir noch zu keiner abschließenden Lösung gekommen. Aber dafür ist dieses Geld, dass sie dann in ihren 20ern oder was sie damit halt machen will, so Sachen, die wir uns nicht so einfach leisten können, für sie dann später auf Anschlag da damit finanzieren kann. Ja,
ja, das ist eine sehr hypothetische Annahme, dass sie dann, sage ich einmal, das am nächsten Tag einen guten Zweck stiften würde. Also den Gedanken hatte ich bis jetzt noch nicht. Also, aber was man tut, wenn man das Geld dem Kind gibt und das Kind schiebt es gleich weiter, also das ist mir, an sowas hätte ich noch nicht gedacht. Okay. Ich weiß nicht, weil du Fridays for Future erwähnt hast, also weil jetzt fallen bei mir so eben, jetzt bei mir sind das erste Mal, also wirklich so bei mir jetzt Investments für mein Kind jetzt total wichtig sind, auch wir uns das leisten können und auch wollen. Gleichzeitig halt mit diesem Klimading ist, weißt du, seitdem gerade jetzt so prominent dazugesetzt hast, ist halt schon so. Ist jetzt, denke ich mal schon, haben wir zweimal gedacht, da kann man jetzt da die ärgsten Sachen überlegen für Investments oder irgendwas. Und dann haben wir gedacht, diesen 40 Grad Juni und ich meine, das Wetter jetzt multipliziert mal die nächsten 20 Jahre. Also wie wurscht ist denn das Geld oder egal, was du anlegst. Das wird, du bist jetzt natürlich aber gleich wieder im Schwurbler-Eck oder irgendwas hast du, oder halt keine Ahnung in welchen. Also, weil das hat man jetzt also am Wochenende in Oberösterreich in Papnerkirchen zu sitzen, eine Buchhaltung zu machen, zu merken, dass man der Schwiegervater gesagt hat vor ein paar Jahren noch, dass die höchste gemessene Temperatur bei seinem Hausthermometer, den er hat, was er denken kann, was in dem Haus war, nie 33 Grad überschritten hat. Mhm. Und wir jetzt gemeinsam davor gestanden sind und 37 Grad gelesen haben. Also da denke ich mir immer so, das war für mich dann so, eben so an den Finanzen zu sitzen, dass die Art überlegen mit der Pensionsvorsorge, soll man mehr in die Pension schon vorher einzahlen, dass man dann als erstes einmal checkt, okay, man kriegt ja auch auf die Pension Zinsen. Also man beginnt halt so mal so zu denken mit einem Kind, weil für sich selbst macht man das einfach immer als Blunzen. Und mit einem Kind halt denkt man sich, man will halt investieren. Und dann steht man halt von so einem 37 Grad Thermometer, der fast nicht sein sollte. Und das war für mich so ein kleiner Schock halt so, zu merken, okay, jetzt will man investieren für sein Kind und anlegen und Sicherheiten schaffen. Und dabei kocht da was ganz anderes im Hintergrund, wo ich sage, ich weiß nicht, wie es dir geht. Denkt man halt nicht zu viel drüber nach.
Ja, ich meine, nicht zu viel drüber nachdenken, ist halt die Frage, ich meine, ja, ich merke das selber auch, wenn es zu heiß ist. Was soll ich jetzt, kann in meiner Welt da, ich meine, das machen, was ich für richtig und wichtig erachte und ohne jetzt irgendwie zu viel, keine Ahnung, mein Leben komplett irgendwie auf Null zu stören. Ja, wir haben
keine Ängsten zu widmen, das ist mir schon klar, aber dann bleibt man halt ein bisschen so. Also für mich war es eine komische Erkenntnis gerade so am Wochenende. Das Wetter, die Finanzen und dieses eventuelle ist gleich oder heute oder dieses Steppert, wer weiß, was da kommt, ist das vielleicht eher völlig für den Huber, was ich da jetzt gerade andenke. Weil, ja, ich meine, Ich drehe da eh wieder ab, weil das ist ja vielleicht auch der Grund, warum eben diese Fridays for Future Generation, und ich weiß nicht, wo das geht, wo man auch, die hat einfach so die Generation um die 20, die halt so bewusst keine Kinder kriegt, weil sie sagen, okay, mit der Zukunft will ich keine Kinder haben. Und ich weiß nicht, ob du den Gedanken jemals auch gehabt hast, dass also ich bin mir nicht sicher, ob ich in die Welt vor der Hose, halt, ob ich halt teilweise Kinder reinsetzen will. Und irgendwie ist ja dann das Kinderkriegen in meinem Fall ja auch ein bisschen was Egoistisches gewesen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte in der Welt nicht alt werden, ohne Kinder, ein Kind, zumindest ein Kind zu haben, also das weiterzugeben. Also ich finde da wirklich erwachsen wird man halt erst, wenn man ein Kind hat, also die Verantwortung nicht nur für sich, sondern für jemanden anderen. Also ich finde das einen wichtigen Prozess. Aber gleichzeitig halt auch die Erkenntnis, da die unsichere Zukunft und gleichzeitig halt der, sage ich einmal, der Versuch finanziell, das halt jetzt zu stabilisieren für sein Kind.
Ja, ich meine, ich gebe dir insofern recht. Also die Frage natürlich, die jetzt bei Jüngeren immer wieder mal aufkommt, mit Ressourcenverbrauch und Klimakrise, warum sollte man noch Kinder in die Welt setzen, wenn das Klima alles heißer wird und das immer so weitergeht? Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich würde für mich oder habe ja trotzdem immer entschieden. Und ich glaube natürlich, also ich denke mir dann, natürlich ist das zwar eine andere Zeit, aber wahrscheinlich war das in den kalten Kriegszeiten in den 80ern mit Tschernobyl und so, dass wir noch erlebt haben in den 80ern, hätte man sich die Frage auch stellen können, ja, mit Kindern in dieser Welt, ob jetzt unsere Welt heute grundsätzlich so nochmal eine Spur schlimmer, beängstigender ist als damals, traue ich mir jetzt gar nicht so zu behaupten. Ja. Aber ich würde in beiden Fällen die Entscheidung für mich gleich treffen und dann natürlich mir die Frage stellen, wie kann ich für unser Kind vorsorgen, auch wenn es in 20 Jahren nochmal 5 Grad mehr hat oder was. Ja.
Nein, das sowieso, also der wirtschaftliche Gedanke, für mich würde nur dieses arge Zusammenfallen halt zu merken, dass das, diese Klimakatastrophe, die in den 80er, 90er Jahren bei uns in der Volksschule und in der Mittelschule halt schon das erste Mal so ganz klar formuliert wurde, Wörter wie Recycling das erste Mal gefahren sind. Also wir haben ja das, also unsere Generation hat das ja mehr oder weniger in den Volksschulen oder so erfunden, also in Batterien nicht mehr wegzuhauen. Also ich weiß nicht, das war für mich so ganz ein eindeutiger Moment. Und die haben damals auch alle vor etwas gesprochen, was kommen könnte. Und das kommt jetzt halt. Ja. Und ich weiß, was du meinst. Also ich bedanke mich auch für den Vergleich Kalter Krieg und Tschernobyl und Atom und diese permanente Gefahr. Die ist ja einmal da, weil du kannst zwar Atombomben irgendwie mit einem Knopfdruck verhindern, also eben, dass es nicht dazu kommt, aber Atomkraftwerke, wie man bei Tschernobyl gesehen hat, kennen ja, oder bei Fukushima eben 20 oder 30 Jahre später, ja, kann ja auch jederzeit passieren.
Ja.
Und mit dem beruhigst du jetzt ein bisschen und sagst, okay, gut, ja, vielleicht sollte man über das doch nicht zu nachdenken und man soll sie auch nicht entmündigen, die Folgegenerationen, dass sie auch mit Problemen umgehen können. Gleichzeitig möchte ich mich selbst nicht aus der Verantwortung nehmen und sagen, trotzdem tun, was ich tun kann jetzt, also ich meine, von dem Recycling und so weiter.
Ja.
Also dass man halt auch nicht nur ökonomisch denkt, sondern auch weiterhin für sich ökologisch denkt.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, natürlich soll das nicht wurscht sein, ganz im Gegenteil. Und ich habe dich als reflektierten, verantwortungsbewussten, zumindest jetzt, Vater kennengelernt. Also du machst dir Gedanken über die Zukunft deiner Tochter, auch über ihre finanzielle.
Ja, ganz genau, über die finanzielle.
Aber wie habt ihr da, weil ich vorhin angesprochen habe, jetzt bei uns halt mit diesem Fonds, dass die Toni da sozusagen, wenn sie erwachsen ist, so einen Startbonus hat und niemand von uns, Anja oder ich, können uns jetzt eine Eigentumswohnung für uns so leisten, für die Familie. Was bei uns im Bereich des Möglichen ist, ist, also wenn wir mal, ich meine, wir haben alle Geschwister, aber da mal jeder, auf jeder Seite gibt es ein Elternhaus, wenn man da mal einen gewissen Teil davon erbt in ein paar Jahren, dass man dann zumindest sagen kann, okay, wenn man dann noch einen Kredit aufnimmt, geht es vielleicht aus, dass man eine kleine Wohnung kauft, so als Investment. Ja?
Was aber ich, keine Familienwohnung.
30, 40 Quadratmeter, wo die Toni vielleicht später mal wohnen kann, wenn sie studiert, oder die man halt als Investment sie leisten kann, damit man sagt, das ist was, das geht sie aus und das ist was. Ja? Das ist jetzt kein, sind keine drei Eigentumswohnungen oder ein Riesenhaus, sondern man hat zumindest was, auf das sie zurückgreifen kann, was viele nicht sie vielleicht leisten können, aber das geht sie zumindest aus. Diese zwei Sachen haben wir uns halt überlegt, so ein Startbonus und dann vielleicht mal so eine Wohnung, wenn sie das irgendwann mal ausgeht. Habt ihr solche Überlegungen da längerfristig in so eine Richtung?
Natürlich gibt es bei uns die Überlegungen. Also eben das Elternhaus meiner Eltern ist auf die drei Brüder aufgeteilt. Bei Katrin ist das irgendwie geklärt mit Geschwistern und so. Aber das sind halt alles, aber wie du selber gesagt hast, also so diese früher eben, dass halt Familien sagen, wir nehmen jetzt dann so einen 0-Euro-Kredit auf, die es damals noch mehr gab, ich weiß jetzt, ist am Land zumindest, und man baut dann ein Haus mit 0 Ersparten. Das spielt ja jetzt alles nicht mehr so wie früher. Und ja, also natürlich haben wir jetzt da Überlegungen mit dem, was irgendwie jetzt so aus dem, was von den Eltern bleibt, was ja auch nicht die Welt ist, und mit dem, was man sich selbst jetzt irgendwie erwirtschaftet hat und so, natürlich sind das ähnliche Rechnungen wie bei euch. Und sag, okay, die Familienwohnung, Eigentum wird sich so jetzt nicht ausgehen. Ich bin froh, dass ich meine ursprüngliche Lehramtsausbildung abgeschlossen und ich glaube, dass ich mit meiner Selbstständigkeit jetzt dort circa bin, wo ich als Lehrergehalt da wäre und denke mir, das ist für mich so, dass ich sage, okay, die Basis passt einmal, aber so, dass man jetzt damit jetzt irgendwie groß wirtschaften kann, das geht jetzt so nicht so gut aus, aber die Überlegungen eben, wie legt man das an, um eben, dass man dann die Wohnung für die Kleine vielleicht, also für die Kleine, wenn sie dann groß ist, ist natürlich da und die sind auch angedacht und in die Wege geleitet. Aber ich habe das Gespräch eben erst mit dir begonnen und ich hab gemerkt, okay, die anderen sind schon ein bisschen früher dran und wir sind jetzt halt erst dran, weil sich bei uns jetzt die Möglichkeiten jetzt erst ergeben durch verschiedenste Umstände im Leben. Ja. Und sagt, okay, jetzt schaut man ins Investment und ich habe jetzt eben mit anderen Vätern, aber auch Müttern gesprochen und ich finde es total spannend gerade, da eben gerade nachzulernen und ich sage immer, lang kommt von langsam, aber wenn ich mal dran bin, bin ich dann schon schnell dran. Und deswegen glaube ich, haben wir dieses Thema jetzt gerade auch. Also.
Aber siehst du das dann so? Weil ich denke mir das manchmal schon, also ich bin selbstständig und das will ich auch bleiben, ja, wenn sie das ausgeht finanziell. Also es geht sie so aus, dass ich mein und unser Familienleben geht sie damit aus, so. Momentan, ja. Und das ist für mich eine große Freiheit. Ja, so arbeite ich gern und das will ich also beibehalten. Und wenn sie dann parallel nur ausgeht, dass ich für unsere Tochter oder wir so eine Basis schaffen kann, mit der sie was ein paar Möglichkeiten mitkriegt, ja, ist jetzt nicht über drüber, aber es ist dann doch was, dann fände ich das schon echt super für mich und für uns als Familie. Ja, also wenn sozusagen meine berufliche Selbstständigkeit mit einer gewissen Vorsorge für unser Kind Hand in Hand geht, würde das schon echt als großen Erfolg bezeichnen.
Ja.
Weil du wirst ja das, ich schätze mal, bei dir wird es ähnlich sein, oder? Du wirst ja auch, weil du deinen Lehrerjob angeredet hast, lieber so.
Nein, also eben genau so ist es. Ich möchte, ich sage, es gibt ja nicht nur eine finanzielle Freiheit, sondern es gibt ja auch etwas so wie eine Lebensfreiheit. Und als Selbstständiger, also ich habe jetzt schon Angst vor der, unter Anführungszeichen, Angst vor der Schule, weil das ja das ja ein starres System, in dem du dich kaum bewegen kannst. Und jetzt eben als Selbstständiger im Kindergarten können wir uns total gut bewegen. Und ich sage, das gibt einen finanziellen Teil, aber so frei wie jetzt mit meinem Kind und mit meiner Frau habe ich mich einfach auch noch nie gefühlt. Gleichzeitig sich das auch leisten zu können und natürlich eben nicht eine 120 Quadratmeter Dachgeschosswohnung zu kaufen mit Klimaanlage, dass sich das halt so nicht ausgeht. Das ist halt auch irgendwie, jetzt weiß man nicht, ob es jetzt so ein Wermutstropfen ist, aber halt auch zu wissen, dass man halt eben dann andere Freiheiten hat, eben dass ich jetzt mit der Kleine zum leider im Schwimmbad sitze, weil ich beruflich mit meiner Frau jetzt heute und morgen einen Workshop in einer Modeschule habe. Das ist halt, oder Ausstellung in Bayern, Frau und Kind kommen mit, Hotelleben, Schifferl vorne am Nachmittag, Ausstellungsaufbau. Das sind halt so Freiheiten, wo ich echt sage, das kann's. Oder Bühnenbild für ein Theaterstück machen, mit Opernsänger integriert und so, also halt, wo so ein Grenzgang ist. Und die Kleine sitzt im Schoß von einer Opernsängerin, die übt. Und ich meine, das kannst du halt für Geld nicht kaufen. Das ist halt die andere Seite.
Ja, das denke ich mal. Also ich meine, wenn ich da die Vöglein im Hintergrund bei dir zwitschern höre, und du dort Arbeit und Familie, sie das so ausgeht, denke ich mal, also jeder natürlich hat seine eigenen Prioritäten, aber für mich klingt das, also nach wirklich, da würde ich echt sagen, hey, das hast du es geschafft.
Ja, ich meine, man muss schon sagen, hart war die Buchhaltung in Oberösterreich zu machen, sich so in ein Kämmerchen zurückziehen, das zu 23 Grad hat statt 37 Außentemperatur und alle 22,4 Minuten kommt die Rosi rein, Papa, kommst du mit mir spielen? Und das ist dann schon auch schwierig, weil im Büro passiert das niemandem.
Ja, das würde mich interessieren, wie das für dich ist, weil als ich jetzt mit der Toni in Fürstenberg war, ich versuche ja auch ein bisschen was zu arbeiten, ne? Und manchmal nervt es mich dann echt, wenn ich gerade irgendwie was schreibe und sie schreibt von oben runter, Papa, und ich so denke mir, aber ich denke mir dann immer, ich habe mir das so ausgesucht, ich würde es auch so, ich weiß, dass mir das am Ende am meisten Spaß macht mit der Kombination und dann geht's wieder. Wie ist denn dir das dann, wenn du mit der Rosi das unterwegs bist und eigentlich Arbeit und Beruf gleichzeitig dann auch schwierig wird oder wo du denkst, ja, jetzt müsst ihr eigentlich was tun, aber die Rosi will spülen.
Mein erster Gedanke, wo ist die Mama? Wir haben das alles ausgemacht, dass ich bin im Keller und bin isoliert und fertig. Nein, aber natürlich, das dreht sich sofort und man sagt, ein, zwei Mal war es wirklich so, bei den ersten zwei Mal ist der Wurscht, bei den dritten, vierten Mal, aber beim fünften, sechsten Mal hast du eben den Gedanken, hey Katrin, wo bist du, warum ist das Kind schon wieder bei mir? Und gleichzeitig denkt man sich, aber geblätzt, dann steht man auf, geht mit der kleinen kurz schaukeln, geht wieder zurück, erklärt ihr das, dass man arbeiten muss, dass man trotzdem dann kommt und das macht. Und aber es ist schon trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, das Hin- und Herspringen zwischen Excel-Tabellen. Ich sage, es ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, den ich auch nicht jeden Tag mache, sondern wenn ich wirklich einmal im Jahr zusammenschiebe auf die drei Tage, wo ich das halt alles dann auf einmal mache. Und es ist im Kopf halt auch schwer, hin und her zu springen. Aber im Großen und Ganzen habe ich das jetzt wieder so in die Kategorie Luxussituation, Arbeitsplatz und Privates verschmelzen. Also ich habe das in Bayern die Ausstellung, also in Passau, dann auf der Messe, und eben bei den Theaterstücken das Integrieren von Familie und Beruf. Also ich weiß nicht, wie es bei der Kelly Family war, aber irgendwie so im Kleinen fühlt es sich schon so an, man kann das gleichzeitig fahren. Und es fühlt sich auch so Arbeiten nach Arbeit an und der Urlaub nach Urlaub und es ist aber gleichzeitig.
Ja.
Das ist etwas, was unsere Gesellschaft ja nicht vorlebt oder sagt, dass es irgendwie möglich ist. Vielleicht ist es auch was total anarchistisches, staatszersetzendes und es zuhört keiner darüber reden. Ich weiß es nicht. Für mich sind das ganz neue Erfahrungen und es beginnt gerade erst, dass ich so merke, es funktioniert, dass die Rosi halt eben auch, dass es für sie halt trotzdem wie Urlaub ist. Ich meine, heute war es das erste Mal, ich meine, die ist jetzt 4,5, die war in der Modeschule mit. Ich meine, am Anfang war sie ein bisschen schüchtern und hat es ein bisschen so unter dem Tisch versteckt und hat irgendwie so irgendwas geschaut am Laptop, aber irgendwann klappt es zu, was im privaten Alltag nicht passieren wird. Die wird einfach endlos weiterschauen, klappt es zu und fängt zum Expeditionen machen an. Natürlich beobachtet man es, was tut es denn jetzt? Dann holt sie sich die Schüler noch der Reihe, dann holt sie sich die Lehrer. Eben, das, also jetzt habe ich gestern nicht gewusst, wie das heute wird. Das ist ein bisschen eine Nervensache. Ah, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du jetzt gewusst, wie das mit der Kleinen in Fürstenfeld oder dass das entspannt wird und so? Das weiß man ja vorher nicht, oder?
Na, aber ich finde gerade, das ist ja dann für mich eine ganz interessante Übung. Also zwei Seiten. Was du mir jetzt erzählt hast, denke ich immer ja, das muss ja für dich interessant sein zu sehen, dein Kind in so einem Kontext zu sehen. Ja? Wie verhält sich die Rosi da, wenn sie da in der Modeschule ist? Du bist eigentlich beruflich dort und das ist ein bisschen schüchtern und so. Da kannst du sie ja auch nochmal wahrnehmen als Vater und wie sie sich da tut. Das finde ich mal ganz interessant. Und natürlich, wenn ich mit ihr in Fürstenfeld bin und ich habe dann irgendwelche Interviews oder Gespräche bin ich schon auch manchmal irgendwie, okay, vielleicht ruft mich dann, schaut meistens meine Mutter diese zwei, drei Stunden, ruft mir da jemand an und da bin ich schon manchmal dann ein bisschen angespannt. Auf der anderen Seite, das auszuhalten, ne? Wie du es vorhin beschrieben hast, dass das so ineinander übergeht, wie vielleicht die Kelly Family, Arbeit und Beruf. Das finde ich übrigens eh schön, dass du sozusagen die Familie Lang aus dem Burgenland, die Kelly Family des Burgenlandes sozusagen, ist bei euch. Ja.
So ein bisschen die ohrschwarzen Journalisten-Aussage hat heute noch gefällt, gell? Danke, here we go.
Ja, finde ich schönes Bild. Kann ich mir vorstellen, dass ihr da von Bonisdorf bis Barmer im Nordburgenland sozusagen da unterwegs seid. Die Familie Lang ist wieder unterwegs. Von der Modeschule bis zum Freibad und alles in einem. Aber das nämlich dann auch auszuhalten, ich glaube, einmal ist schon erzählt, ich habe mal ein Interview gemacht in Wien, da habe ich die Toni dann mitgenommen, da war sie noch ein Jahr alt und habe dann das Interview mit ihr gemacht und habe dann den Interviewpartner gebeten, ob er die das Milchflaschel schütteln kann und so. Und diese Situation mal sie dann drauf einzulassen und dann auch selber auszuhalten, finde ich ja wirklich spannend. Ja. Ich denke mir manchmal, dass vielleicht noch, da gibt es so auf YouTube oder irgendwo so eine Szene, da ist irgend so ein Wissenschaftler in einem Fernsehinterview, aber er ist zu Hause, während Corona war das. Ja. Er ist zu Hause in seinem Büro und hat halt so über Video ein Interview mit der BBC oder so. Und dann auf einmal geht die Tür auf und seine zwei kleinen Kinder kommen rein. Ah, wirklich nur Baby im Babystuhl und sein zweites Kind und die Haushälterin, glaube ich, ganz aufgelöst, rennt rein und würde ihn halt dann zurückhalten und er wird voll nervös und so. Und da denke ich manchmal, wenn mir das passieren würde mittlerweile, wenn ich da ein Interview hätte und auf einmal würde die Toni zu mir kommen, würde ich echt sie einfach mit reinnehmen und sagt, ja, Toni, ja, ich habe gerade ein Interview und dann setzt dich her oder so. Ja. Aber diese neuen Situationen finde ich dann schon spannend bei dieser Arbeits- und Familiengeschichte.
Ja, also das ist ja wirklich die bekannteste Szene, das war glaube ich zu Lockdown-Zeiten auch noch und dann kommt das Kind, die Szene, die du da beschreibst, ist ja ein virales Teil geworden und der Typ ist ja, hat ja dann die Papa-Herdwald-Punkte auf dem ganzen Planeten eingesammelt für das, was da passiert ist. Aber ja, ich meine, es ist trotzdem, man muss ja schon lernen, sich darauf einzustellen. Bei mir ist es schon, jetzt habe ich es, glaube ich, zweimal gehabt. Einmal hat mich ein Schriftsteller bei einer Ausstellung, den ich als bei einer Lesung, bei einer Ausstellung gebeten, dass ich mit ihm lese, da hat sie die Kleine während dem Lesen einfach zu mir im Schoß gesetzt. Und das ist dann schon kurz einmal so. Oder und auch in Bayern bei der Eröffnung hat sie ja auch bei dem Teil, wo ich reden musste, hat sie dann zu mir am Schoß gesetzt und dann kannst du halt nicht so aufstehen und ins Publikum sprechen, aber irgendwie was dem. Ich glaube, dass man da, dass man mit dem halt dann auch umgehen lernt. Also so, wir sind es halt schon so gewohnt, dass es halt jederzeit passieren kann und egal wo. Es ist halt nur für mich neu, zum Beispiel auf Bühnen, also halt auf Präsentationsplattformen, was ja eben, das war jetzt nicht ein wichtiges Skype-Gespräch, wo die Kinder im Hintergrund, sondern bei einem Ausstellungsding, wo halt dann die Rosi bei mir sich auf den Schoß setzt.
Ja, aber ich finde das super, weil da sieht man halt, du bist Familienvater und gleichzeitig halt da selbstständig und musst halt die mit beiden irgendwie, muss sie zurechtfinden und manchmal ist es halt so. Ja? Also ich finde das grundsätzlich echt gut, dass wie du eh vorhin gesagt hast, dass man das sieht, ja? Dass du nicht nur da arbeitest oder deiner Familie, sondern dass beides gehört dazu und beides muss man irgendwie, muss seinen Platz finden, ne? Und sollte man nicht verstecken. Ja?
Ich glaube, diese Gleichzeitigkeit, ich glaube, dass das früher eh stärker war. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nur, was das so, was die immer jetzt ganz hart verglichen mit der Feldarbeit, wo die Kinder halt auch immer dabei waren. Entweder auf den Rücken gebunden oder so. Ich meine, das ist vielleicht wirklich ein zu radikaler Vergleich. Und wir sind halt jetzt 2026 und selbstständig und können entscheiden, will ich das Kind bei meiner Frau zu Hause abgeben und beide nirgends dabei haben oder sagt man, puh, ich habe mir jetzt bis 43 Zeit lassen, bis ich mein erstes Kind kriege, ich möchte keine Sekunden versammeln von dem Ganzen, soweit das geht. Und lerne stattdessen, wie kann ich das integrieren, wie ich stelle jetzt Geld und Ressourcen auf, dass ein Kindermädchen oder sonst wer dann schaut, wir haben natürlich für alles, wir haben jetzt überlegt für diesen Workshop, dass wir die Kleine halt vielleicht sogar nach Oberösterreich führen oder so, oder halt eben Kindermädchen organisiert und gesagt, na, bevor wir das probieren, probieren wir es einmal auf, wir nehmen uns mit, eben weil uns eine Ausstellung in Bayern gezeigt hat, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet und das ist weiterhin, also wir lappen Dinge, mit denen man nicht rechnet, zu. Du, wie war denn das mit dir in Fürstenfeld? Das heißt jetzt, die Toni, du hast ja Veranstaltung gehabt, da waren ja Leute und hast du dann die Kleine bei den Großeltern abgegeben oder warst bei dir dabei und hat sie aufs Skateboard aufgestellt und...
Nein, in dem Fall war es so, also wir waren 5 Tage zu zweit, die Toni und ich bei meinen Eltern und dann, die Anja ist dann an dem Tag, an dem die Veranstaltung war, gekommen. Und die beiden waren am Anfang ein bisschen dabei und die Toni wollte eigentlich gar nicht mehr gehen, weil das war so ein Spielplatz dort.
Aber nein, weil ich denke, das ist ja dann auch voll spannend für so ein Kind, was die anderen machen. Ich meine, das sind ja alles große Buben, die du da triffst.
Genau, es sind alle, viele davon middle-aged dads trying to survive. Und ja, das taugt ihr dann natürlich schon und dann wollte sie halt eigentlich gar nicht fahren. Dann haben wir gesagt, also im Bad gibt es halt ein Eis, ja. Und das könnt ihr im Bord essen. Und zack, husch, schon aufs Radl und ab ins Bad. Und die Anja und die Toni waren dann im Freibad. Und dann wollte sie aber unbedingt wieder zurück. Aber dann ist sie eben mehr oder weniger am Radl eingepennt, weil da war es dann schon
sieben. Im Fahrrad das Eis gegessen und so, ja, jetzt passt schon, jetzt können wir wieder zurück zu die altjugendlichen Dates.
Aber sonst bei diesen Geschichten, lass mich mal überlegen, da letztes Jahr haben wir auch so ein Skateboard-Ding gemacht mit so Workshops, da war sie halt dann dabei, hat die Anja dann da so einen Workshop geleitet mit einer Freundin, wo die Kinder Skateboards angemalt haben und da war die Toni natürlich auch dabei, solche Sachen. Also das, ich finde, das geht schon oft, man muss ja halt ein bisschen was überlegen, ja, wie man das macht. Und auch finde ich, mal was probieren, ja, natürlich kann man immer dann gleich bei den Großeltern oder jemanden, aber einfach mal mitnehmen und probieren, ja? Kann ich echt nur empfehlen. Nicht nur, wenn man selbstständig ist oder im Kontext, ich denke, man lest es immer mehr, auch halt sonst, wenn man einen Bürojob hat oder es geht nicht anders, einfach mal machen. Ja. Ja. Naja.
Haben wir jetzt die Kurven zerrissen? Ich komme mir vor, wir wollten eigentlich mehr über die Finanzen reden oder trifft es das eigentlich eh alles, was wir da reden?
Ja, ich glaube, du, die Finanzen, wir sind ja da, wie man sieht, mit jahrelanger Expertise ausgestattet und könnten ja stundenlang darüber reden, was jetzt genau wie was für Fonds beinhaltet. Aber ich glaube, wir haben uns schon die letzten Jahre Gedanken gemacht und so schlecht schaut es ja dann nicht aus, wenn man sagt, mit den Mitteln, die wir haben, unseren Kindern doch was zu ermöglichen, dass sie nicht bei null.
So, jetzt war es ja die große Kurve, die wir da gemacht haben. Es geht ja beim Finanziellen ja auch immer darum, seinen Kindern was zu bieten. Und das, was wir halt quasi mit unserem Leben, Lifestyle halt den Kindern auch bieten, ist halt eben diese andere Art von Freiheit. Ja,
ja, sehe ich auch so. Also ich finde, wenn sich das beides halbwegs irgendwie ausgeht, die Art von Freiheit und halt ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit oder zumindest ein Sicherheitsnetz, finde ich das schon viel. In diesem Sinne würde ich sagen, was machst du jetzt noch kurz im Freibad? Hast du schon Pommes gegessen, Eis gegessen, ein Twinny oder was treibst du jetzt noch? Springst du vom 3-Meter-Brett? Gibt es sowas überhaupt dort?
Ja, da gibt es ein 3, es ist wirklich ein kleines Boot, aber 3-Meter-Brett und 1-Meter-Brett gibt. Ist eh arg für so ein Zwergerlboot. Aber ich glaube, ich werde noch einmal reinspringen. Ich weiß nicht, ob das hier das Donnerkrollen schon hört. Das ist ja ein bisschen so, ich bin ein bisschen so in der Unwettergegend Österreichs, im Südburg. Ich bin ja eigentlich in der Steiermark. Aber da ist immer gefährlich, man ist hier gefährdet, dass der Hagel kommt. Also, das ist, ich glaube, 2016 war zum Beispiel Stinat die Ortschaft als Gesamtes dran durch den Hagel. Da sind, glaube ich, 3 Häuser verschont geblieben, die keinen Schaden gehabt haben und das ist immer so ein bisschen, wenn so eben so brütend heiß war wie jetzt, dass man sich denkt, okay, wenn der Hagel kommt, hast du total, weil wir sind mit dem Auto unterwegs, hast du einen Totalschaden halt, ja, da können schon taubengroße Teile vom Himmel fallen. Ja. Das ist immer so ein bisschen Überlegung. Also, aber ich werde sicher noch einmal ins Wasser springen, um mein Gehirn zu kühlen. Nach der hitzigen Diskussion, nach diesen hitzigen Auflistungen.
Das klingt gut. Also dann mach noch, bevor bei euch das Gewitter und der Hagel losgeht in Wien, glaube ich, geht es erst am Abend, so in 2-3 Stunden.
Ja, hier los. Ist auch prognostiziert, erst für Abend, aber ich erst Donnergrollen. Jetzt muss ich mir das ausschauen. Als alter Quaxi weiß ich ja, wovor die Wolken kommen müssen, damit es wirklich renkt oder dass das ernst wird und mit Wind und so weiter. Aber genau, verbleiben wir so einmal.
Florian, dann gute Zeit noch an euch. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, da in der Stadt und mach's gut.
Ja. Du auch, lass dich nicht kochen in der Stadt und finde Abkühlung und wenn es war, ist ja heute eher ein bisschen vorbei.
Wird Zeit.
Vater Kater.